Technik. Das ist also ein großer Bereich, der da dazugehört, also Home Automation. Da gehört auch dazu, wenn Menschen, die nicht mehr so einfach alleine leben können, irgendwelche Unterstützungen bekommen dann, dass die Haustechnik was tut für sie. Das nennt man auch Ambient Assisted Living und sind Dinge, die durchaus das Leben erleichtern können, wenn man zum Beispiel nicht aus dem Haus geht, wenn noch irgendwelche Fenster offen sind oder ähnliches. Dann kommt immer mehr Smart City. Smart Grid sind Stromzähler, also die direkt an irgendeinem Netz hängen zum Provider. Da hat irgendeine Uni in Deutschland hat vor ein paar Jahren mal rausgefunden, dass man über so ein Smart Grid, wenn das eine schöne Smart Meter, wenn das eine schöne Auflösung hat, rausfinden kann, was der Haushalt gerade für ein Fernsehprogramm laufen hat, weil nämlich der Weißanteil mehr Strom braucht als der Schwarzanteil und dann kann man ziemlich genau in Echtzeit rausfinden, was da gerade geschaut wird. Man sieht also, dass diese Privacy-Aspekte bei diesen ganzen Technologien eine sehr hohe Rolle spielen. Dann gibt es industrielles Internet, Industrie 4.0, der Begriff ist in Deutschland vor allem geprägt worden und ist in aller Munde, ist also quasi ein Subset auch von IoT, von Internet of Things. Dann kommen immer mehr intelligente Fahrzeuge. Da gibt es auch ein paar Exploits, die durch die Presse gegangen sind, wo man sich eher fürchten muss. Medizintechnik ist natürlich unter Umständen noch mehr zum Fürchten, wenn es Herzschrittmacher gibt, deren Parameter man irgendwie über Funktechnologien einstellen kann und ähnliches. Und dann Einzelhandel, wir kennen das, dass man da diverse Technologien sieht. Ich möchte so vorweg eine Begriffsdefinition machen. Im Englischen unterscheidet man zwei Wörter für Sicherheit. Im Deutschen haben wir nur eins dafür. Im Englischen spricht man von Safety und Security und ich sage immer etwas salopp. Safety ist der Gegner die Physik und bei Security ist der Gegner typischerweise ein Mensch oder ein menschengemachtes Programm, was irgendwelche Dinge tut. Das heißt, bei Safety geht es darum, vor einem unwahrscheinlichen Ereignis zu schützen. Denk mal an ein Flugzeug oder an ein Auto. Da kommt es also darauf an, dass beim Flugzeug bestimmte wichtige Teile nicht ausfallen, die zu einem Absturz führen können. Und dann muss man halt entsprechend durchargumentieren, wie man das verhindern kann. Und gleich vorweg, Safety können wir relativ gut, also wir als Technologie-Leute, Security bis jetzt nicht besonders gut. Und da möchte ich jetzt einiges noch dazu sagen. Security unterteilen wir typischerweise in drei Teilbereiche. Das eine ist Confidentiality. Das ist also der Bereich, der uns bei der Privacy am meisten beschäftigt. Das heißt, wir wollen, dass unsere Daten nicht anderen zugänglich werden, wo wir das nicht wollen. Und dann haben wir Integrity. Das heißt, wir wollen, dass die Daten nicht von jemand anders unbefugt verändert werden können, um damit irgendwelchen Schindluder zu treiben. Und die Verfügbarkeit. Das heißt, ich benutze einen Service und will, dass das in Betrieb ist und nicht von jemand anders irgendwie abgedreht wird. Dann möchte ich einen zweiten wichtigen Fachbegriff einführen. Das ist die Ownage, schreibt sich mit P vorne. Angeblich, weil irgendjemand mal in irgendeinem Forum das falsch geschrieben hat und es hat sich dann eingebürgert, keine Ahnung. Es geht darum, nicht wem gehört das Device, wer hat es gekauft, sondern wem gehört das Device tatsächlich, wer kontrolliert es. Und wir alle wissen, dass es haufenweise Geräte im Internet gibt, die für irgendwelche sinisteren Zwecke verwendet werden, um andere Computer anzugreifen damit. Und dann kontrolliert halt dieses Gerät irgendjemand anderer, aber nicht mehr ich, dem dieses Gerät vielleicht eigentlich gehört. Das heißt, es geht um den de facto Besitz und nicht de jure. Und natürlich gilt es auch für Daten. Wenn meine Daten irgendwie abfließen von einem Webservice, was ich benutze oder so und irgendwie bei der NSA landen, dann gehört diese Daten nicht mehr mir. Die Frage ist auch natürlich, wem gehören die Daten in der Cloud? Kennen alle das T-Shirt? Cloud ist nur ein Wort für die Computer anderer Leute. Das heißt, ich werde dieses owned in der Zukunft hier in diesen Slides als Wortschöpfung, als Fachbegriff benutzen. Und gleich vorweg, ein Beispiel für dieses Ownage, um das zu illustrieren. Es gibt ja so oft, sagt irgendjemand, dieses Service ist ja eh verschlüsselt. Das war vor vielen Jahren, 2007 bei Skype, hat Skype ja gesagt, es gibt eine Verschlüsselung. Nur bei dem Schlüssel muss man immer aufpassen. Die Frage ist ja auch bei einer Verschlüsselung, wer hat den Schlüssel? Und wenn diesen Schlüssel nicht nur ich habe und mein Gesprächspartner, dann kann natürlich wer anderer auch mithören. Das heißt, wer den Schlüssel hat, hat Zugang zu der Kommunikation. Und da gab es ein Interview vor einigen Jahren von ZDNet mit dem damaligen Sicherheitsmenschen von Skype. Und sie haben ihn bedrängt und mehrfach nachgefragt, könnt ihr jetzt zuhören? Und dann hat er eben dann zum Schluss gesagt, ich werde Ihnen nicht sagen, ob wir dabei zuhören können oder nicht. Was nahelegt, dass ich schon damals zugehört hat. Das war vor Snowden, bitte. Also man konnte das schon lange vor Snowden wissen, dass da noch andere Leute mithören. Das heißt, das ist so ein typisches Beispiel für Ownage. Die Daten oder die Kommunikation gehört nicht mehr mir und meinem Gesprächspartner, sondern irgendwelchen Dritten, die da auch noch mithören. Es gibt wir haben gerade drüben ein Beispiel wieder gehört, danke, für solche Data Leaks. Das sind immer Fälle, wo Daten, teilweise Gesundheitsdaten, teilweise finanzielle Daten abfließen. Das ist so ein Euphemismus für verlorene Daten. Das heißt, die hat natürlich irgendwer gestohlen oder sie absichtlich weitergeleitet oder eine App mit dem alleinigen Ziel entwickelt, diese Daten einzusammeln. Auf der Wikipedia gibt es da eine Riesenliste. 2017 hat die einige hundert Fälle schon gehabt und ist sicher seither länger geworden. Unter anderem ein spektakulärer Fall war eine Dating-Site, die Daten veröffentlicht wurden, wo sich Leute in der Folge dann umgebracht haben, weil sie halt irgendwelche außerehelichen sonstigen Dates gehabt haben. Also sowas kann durchaus auch Menschenleben gefährden. Und jetzt stellt man sich vor, das passiert auch für Home Automation und IoT. Das heißt, irgendjemand kontrolliert die Geräte, die ich in meinem Haushalt betreibe. Und der entscheidende Einfluss ist, dass der entscheidende Punkt ist, dass diese Daten Einfluss haben auf die reale Welt. Das heißt, es geht nicht nur um meine Privacy-Daten, sondern man kann mit diesen Daten halt möglicherweise eine Waschmaschine anstellen, Strom verbrauchen, Ähnliches. Also es gibt ja immer mehr Geräte, die in der einen oder anderen Form im Netz sind. Ein spektakuläres Beispiel aus dem letzten Jahr war der Container-Shipper Möller-Maersk. Ich weiß nicht, wie man spricht, aber ich spreche ihn jetzt einfach mal so. Das ist die weltgrößte Container-Shipping-Company. Das heißt, die shippen einfach irgendwelche Container mit Inhalten weltweit in der Gegend herum. Und diese Firma ist von einem Wurm befallen worden namens NotPetya, der angeblich von Russen als Angriff auf die Ukraine verwendet worden ist. Aber man muss bei Zuschreibungen im Netz immer sehr vorsichtig sein. A, wer sie macht und B, wer sie faken kann. Das heißt, deswegen habe ich da auch allegedly dazu geschrieben, weil man es eben doch wirklich nicht genau wissen kann. Weil die Leute, die es wissen können, also die genug vom Netz sozusagen von oben sehen, haben natürlich andere Interessen, als uns das genau mitzuteilen. Die Vulnerability, die dabei benutzt worden ist, weiß man. Das ist eine von der NSA entwickelte Lücke gewesen. Also die haben die gefunden und nicht publiziert, sondern halt für eigene Zwecke verwendet. Und die ist dann irgendwie geleakt worden von jemand anders und dort veröffentlicht. Man vermutet, dass der Leak vom russischen Geheimdienst wiederum war und diese Lücke ist Eternal Blue genannt worden. Und eben wie gesagt, der Angriff, glaubt man, war auf die Ukraine, hat aber einiges an anderen Firmen auch getroffen, eben unter anderem Möller-Maersk. Und ein Zitat von einem Analysten war, dass das so in derselben Klasse ist, wie wenn man um ein kleines taktisches Ziel zu vernichten, eine Atombombe wirft. Und allein bei Möller-Maersk ist der Schaden, der da entstanden ist, in dieser, also 300 Millionen Dollar ungefähr. Das heißt, die waren einige Tage down. Und was eben der Effekt war, dass man Häfen hatte, wo LKW-Staus über mehrere zig Kilometer waren, die alle ihre Waren nicht mehr loswerden konnten, weil die Containerfirma, die diese Waren verschickt hat, weltweit das Gedächtnis verloren hat. Ja. Und das heißt, das waren ziemlich spektakuläre Zustände in manchen Städten, die halt Hafenanlagen haben, und zeigt einfach, dass Internet of Things nicht unbedingt so kleine Gadgets sind, die wir herumtragen, sondern durchaus in jedem Fall anwendbar ist, wo Dinge in der realen Welt von irgendwelchen Computern gesteuert werden. Deswegen dieses Beispiel. Internet of Things heißt nicht nur Daten, weil eben diese Internet of Things Geräte ihre Umwelt in irgendeiner Form entweder messen oder sogar kontrollieren können. Das heißt, wir haben Sensoren, die irgendwelche Messwerte erfassen. Die sind allein schon privacy-relevant oft. Also wer irgendwie die Luftfeuchtigkeit in seiner Wohnung misst und die dann im Netz broadcastet, da kann jemand anders durchaus rausfinden, wie viele Personen am Morgen geduscht haben, weil halt die Luftfeuchtigkeit dann irgendwie Wellen schlägt. Das heißt, selbst so triviale Messwerte, die man so hat, können durchaus privacy-relevante Daten liegen. Und dann haben Sie Aktuatoren, mit denen Sie Ihre Umwelt kontrollieren können. Es gibt Türschlösser, die kann man aufsperren übers Internet. Es gibt Heizungssteuerungen, die am Internet hängen. Wir haben dort in dem Bereich noch keine Ransomware gesehen. Ransomware ist was, wo irgendeine bösartige Software Ihre Festplatte verschlüsselt und dann Lösegeld fordert. In den meisten Fällen kriegen Sie Ihre Daten dann trotzdem nicht wieder. Es gibt Zeiten, wo man bessere Lösungen findet. NotPetya war so eine Ransomware, hat aber nie irgendwas wieder entschlüsselt. Und Experten, die das nachher untersucht haben, haben gesagt, das war gar nicht eingebaut, dass man das entschlüsseln konnte. Also was passiert, wenn so ein IoT-Device owned wird, jemand anderem gehört? Beim Türschloss ist es einfach. Es kommen potenziell halt Leute in ihre Wohnung, die sie dort nicht haben wollen. Oder noch schlimmer, sie stehen vor der Tür im Winter und kommen nicht rein. Das heißt, Verfügbarkeit wird wichtiger und Integrität wird wichtiger. Ja? Verfügbarkeit heißt, ich stehe vor der Tür und komme nicht rein. Ja? Das ist Verfügbarkeit. Und Integrität heißt, es wird jemandem aufgesperrt, der dort nicht hingehört. Ja, also Dinge, die man nicht will und die, wenn diese Devices geowned werden, natürlich als Gefahr im Raum stehen. Der Bruce Schneier hat dazu ein schönes Zitat, der sagt, man kann sich diese ganzen Sensoren wie die Augen und Ohren des Internet vorstellen, diese Sensoren, die ans Internet gehängt werden und die Aktuatoren als Hände und Füße. Und das, was dann in der Mitte dazwischen ist, also das Internet ist irgendwie das Hirn. Und wir bauen eigentlich ein Ding, was eben Sinne hat und denkt und irgendwie auch was tut. Das ist die klassische Definition von einem Roboter. Wir bauen also einen Roboter, der Weltgröße hat und kapieren das eigentlich nicht. Und wenn man dem Internet Hände und Füße gibt, muss man sich nicht wundern, wenn es auch treten und schlagen kann damit. Es gibt von der Open Web Application Security Project, die machen vor allen Dingen so Web-Server-Security-Statistiken, haben sich aber letztes Jahr, da steht noch Top 2018, das ist der Grund ist, weil sie 2019 bis jetzt noch nichts veröffentlicht haben zu dem Thema. Ich gehe davon aus, dass sich die Liste nicht geändert hat. Die haben einfach mal erhoben, was sind so die häufigsten Security-Probleme, die diese Geräte haben, die wir heute sehen. Und der schlimmste Punkt ist schwache oder sogar hart codierte Passworte. Also ein Beispiel für einen Exploit, der vor 2 Jahren war, gegen einen Security-Blogger namens Brian Krebs. Das waren gehijackte Webcams. Und jede Webcam ist de facto ein Computer von gestern, so von der von dem Footprint, den der hat. Und diese Geräte hatten ein hardcodiertes Root-Passwort, mit dem man sich per Telnet, glaube ich, sogar einloggen konnte und diese Kamera ownen konnte. Das heißt, wenn man mal das Passwort gewusst hat, konnte man alle diese Geräte nehmen und damit irgendwelche Angriffe fahren, was passiert ist. Ja. Das ist die Nummer eins. Also viel, das ist so easy zu fixen und man sieht, es, schon das wird nicht gemacht. Der zweite Punkt ist unsichere Netzwerkservices. Das heißt, es gab irgendwelche Network Services, Telnet war so ein Beispiel, ja, die aufgedreht sind und nicht aufgedreht sein sollten, die das Device unsicherer machen, die Attack Surface, sagen wir, also die Angriffsfläche erhöhen und damit das unnötigerweise das Gerät unsicherer machen. Dann haben sie irgendwelche unsicheren Interfaces zu irgendwelchen anderen in Dingen. Wir haben letztes Jahr hier einen Talk gehört über diese unsicheren Dildos, die es da zu kaufen gibt. Das hat mich sehr fasziniert. Das war so ein Beispiel für das. Ja. Die Dinger konnte man einfach, die haben ein API gehabt, wo man sie fernsteuern konnte. Und das war so unsicher, dass man dieses Device ownen konnte. Ja. Das verbindet sich auch noch in die Cloud und was weiß ich nicht alles. Und dann wird es eigentlich immer klassischer. Das heißt, es gibt keine Updates. Dann gibt es irgendwelche unsicheren Komponenten natürlich da drauf, die schon lange outdated sind. Privacy Protection, das heißt, die persönliche Information von Usern wird irgendwo hingeschickt und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt gar nicht die, also man sieht schon allein die ersten 5 Punkte hier sind so, dass man sie nicht wirklich verwenden sollte, diese Devices. Aber sie werden gekauft. Kleiner Schritt zurück in die Vergangenheit. Das ist ein Bestrahlungsgerät, was sehr spektakulär gefailt ist in den 80er Jahren. Also das ist ein ganzer Raum hier. Das ist die Liege, wo der Patient liegt hier. Also damit man sich die Größenordnung vorstellen kann von dieser Zeichnung. Und dieses Gerät hat Menschen zu Tode bestrahlt. Die haben also eine Überdosis bekommen und sind in der Folge verstorben. Und das ist deswegen ein sehr interessantes Beispiel, weil das sehr ausgiebig analysiert worden ist im Nachhinein. Und man hat eben sehr, also im Prinzip diese Liste hier an Dingen, bloß dass das Gerät noch nicht mit einem Netzwerk verbunden war. Ja? Also das war ein Standalone-System und das war nicht Security. Das heißt, da ist nicht jemand ein Gegner und hat dieses Device angegriffen und damit Menschen zu Tode bestrahlt, sondern das Gerät selber war so unsicher, dass es die Safety nicht im Griff hatte. Das heißt, das Gerät hat, wenn wir diese beiden Seiten von Security betrachten, Safety und Security, war das eigentlich ein Fail von Safety. Die gute Nachricht ist, sowas können wir heute und es gibt auch für medizinische Geräte zumindest dann minimale Sicherheitsstandards, die von Behörden eingehalten, also die Überprüfung durchgeführt wird, ob das Gerät sicher ist. Aber sicher, bitteschön, immer nur in Bezug auf Safety, nicht leider in Bezug auf Security, da komme ich dann noch genauer dazu. So, und wenn wir jetzt so ein Gerät nehmen und ein Netzwerk dazu nehmen, ja, also wir hängen das Ding an das Netzwerk des Krankenhauses oder was auch immer, dann macht es die möglichen Angriffe, die man auf so ein Ding führen kann, natürlich um Größenordnungen schlimmer. Einer der Gründe ist, ich kann den gleichen Angriff, das nennt man Economy of Scale, das heißt, wenn jemand einen Angriff plant, kann er den gleichen Angriff auf mehrere Geräte gleichzeitig verwenden, halt so viele, wie da deployed sind. Wir haben heute gehört, man kann das ganze IPv4-Internet mehrmals am Tag scannen, komplett, ja, weil halt es gibt nur eine beschränkte Anzahl Adressen, rein rechnerisch mal nur 2 hoch 32. Das sind ein paar Milliarden und wenn man genug Bandbreite hat, kann man sehr schnell parallel das ganze Internet scannen. Das heißt, ich kann alle Geräte finden, die eine bestimmte Sicherheitslücke haben, in weniger als einem Tag, je nach der Bandbreite, die mir zur Verfügung steht. Und dieses habe ich vorher schon erwähnt, 2016 Angriff auf Brian Krebs mit geownten Webcams. Die Bandbreite damals war gigantisch, das hat man bis dahin nicht gesehen, nämlich 620 Gigabit pro Sekunde. Das ist dann eine Woche später oder so mit dem Doppelten schon überschritten worden. Also die Bandbreiten wachsen da ziemlich rasant. Aber man sieht, die Webcam ist nur benutzt worden, um irgendwelche Angriffe auf Drittsysteme zu machen. Was kann man, also der Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt, was man sonst noch mit einer geownten Webcam machen kann. Ja. Die Frage ist, wer hat eine im Wohnzimmer, ja, oder im Schlafzimmer oder whatever. Man kann natürlich mit solchen Devices, wenn sie geownt sind, noch ganz andere Dinge tun. Und wir werden nachher sehen, dass der Kreativität da wenig Grenzen gesetzt sind, was man mit gewissen Geräten machen kann. Also Stichwort MacGyver ist da jetzt nicht so weit hergeholt. Da möchte ich dann nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und wenn man das Ganze sich überlegt, wie kann das überhaupt passieren? Wir haben hier einen Marktversagen. Ist auch nicht meine Beobachtung, schreibt auch der Bruce Schneier schon im vorletzten Jahr, weil weder der Käufer noch der Verkäufer von so einer Webcam zum Beispiel sich für Security interessiert. Ja? Der Käufer der Webcam weiß nicht mal, dass seine Webcam für irgendwelche Angriffe auf andere Personen benutzt wird. Der Verkäufer auch nicht, der ist nur an den Features interessiert und das Ding so schnell wie möglich auf den Markt zu werfen und dann möglicherweise auch wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Also oft sind solche Firmen, die solche Gadgets auf den Markt werfen, auch sehr kurzlebig. Und die Betroffenen sind weder die Angreifer noch die Betroffenen haben irgendwas mit dem Verkäufer oder dem Käufer zu tun. Das heißt, das läuft völlig an dem Markt vorbei. Die Frage ist, kriegen wir da staatliche Regulierung? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das, was an staatlicher Regulierung passiert, meistens am Ziel vorbeigeht und irgendwelche anderen trifft und das die ganze Security-Infrastruktur eher schlechter macht als besser. Stichwort Digital Millennium Copyright Act oder in Deutschland gibt es so ein Hacking-Tool-Paragraphen. Großes Fragezeichen hier. Der Bruce Schneier sagt dazu so ein paar, er nennt das Truisms, also so selbstevidente Tatsachen. Er sagt, es ist mal klar, dass im Internet Angriff einfacher als Verteidigung ist. Warum? Weil sich jeder Verteidiger gegen immer die besten Angreifer zur Wehr setzen können muss. Und in der physischen Welt hat man halt nur eine beschränkte Anzahl von Angreifern, während in der virtuellen das halt größer ist. Die meiste Software ist schlecht, also ist einfach schlecht geschrieben und unsicher. Ist eine Tatsache, der man sich leider nicht entziehen kann. Und es ist wahrscheinlich keine gute Idee, alles ans Internet anzuschließen. Ja? Connecting everything to each other via the Internet will expose new vulnerabilities. Das heißt, wenn Sie heute einen nicht connecteden MP3-Player haben und der hat irgendwelche Sicherheitslücken, ist es wurscht, weil Sie tragen den in der Tasche rum und der hängt nicht am Netz. Sobald ich so ein Gerät ans Netz hänge, werden irgendwelche Buffer-Overflows in MP3-Dateien oder so plötzlich sehr gefährlich, weil ich damit das Device ownen kann und für andere Zwecke verwenden. Das ist so ein Beispiel. Ja, jeder muss die besten Angreifer stoppen können, weil jeder mit dem Netzwerk halt überall hinkommt. Und es gibt Gesetze, die Sicherheitsuntersuchungen erschweren oder gar verhindern. Und die habe ich gerade erwähnt. Also alles das macht es nicht einfacher. Für heute möchte ich so ein bisschen auf sehr kleine Devices eingehen, sogenannte Constraint Devices. Ich glaube, ich habe sogar sowas mit. Das sind so mal schauen, kann es nachher rumgeben. Muss ich ein bisschen länger kramen. Das sind so ganz kleine Geräte, so Daumennagel groß, da ist der Mikrocontroller typischerweise drauf und ein Funkteil. Und typischerweise haben die einen Funk, das ist nicht WLAN. WLAN wäre viel zu energieintensiv, sondern typischerweise ist es 802.15.4 oder Bluetooth Low Energy. Das heißt, wir haben Geräte, die mit sehr wenig Stromverbrauch alles Mögliche tun können. Und die sind gerade sehr im Kommen. Es gibt da einige Internetstandards dazu, mit denen man solche Geräte auch über Internetprotokolle ins Netz geben kann. Solche Geräte haben, wenn man so vergleicht, was so ein richtiger Computer ist und was so ein Constraint Device ist, typischerweise Kilobyte an Memory, also 256 Kilobyte Flash Memory und 32 Kilobyte RAM ist so ein typisches Beispiel für so ein Gerät. Also wer schon mal mit Arduino oder sowas gespielt hat, so in der Größenordnung. Und die Taktrate ist sehr niedrig, also nicht Gigahertz, sondern eher Megahertz, vielleicht 100 Megahertz oder teilweise sogar noch drunter. Und die Leistungssteigerung, wir kennen ja Moore's Law, dass sich die Leistung von einem Computer so und so viele Jahre verdoppelt, gilt nicht für diese Devices, weil die Verbesserungen von so einem Device, die wir aus Moore's Law ziehen würden, wird typischerweise nicht reingesteckt, um das Device zu verbessern bezüglich, dass es mehr Memory hat und so weiter, sondern um das Device noch kleiner zu machen und noch stromsparender zu machen. Ja? Und daher sehen wir hier nicht so diese Leistungssteigerung wie in anderen Bereichen. Also die sind typischerweise verbunden über Funk. Über 802.15.4 ist so der technische Standard. Wir sehen das in Bluetooth. Und interessant hier ist 6LowPAN. Das ist IPv6 direkt auf der Funkschnittstelle. Das ist das, was da im Kommen ist. Solche kleinen Geräte sind heute in vielen Geräten verbaut, aber teilweise noch ohne Netzwerk-Connectivity. Also zum Beispiel die Steuerung einer Waschmaschine ist heute so ein Mikrocontroller. Das ist so ein Constraint-Device, da kommt es zwar, weil das am Netz hängt, natürlich nicht so auf die Energiesparen an, aber wenn man ein paar Millionen Geräte umsetzt, muss der einzelne Mikrocontroller, dann, wenn Sie 1 Million Geräte verkaufen und der Mikrocontroller kostet 1 Euro weniger, dann haben Sie 1 Million Euro gespart von dem Gerät. Das heißt, Economy of Scale ist hier das, was sehr, sehr kleine Devices in diese Bereiche bringt. Also heute oft noch nicht vernetzt. Fernseher sind es schon. Also Fernseher sind heute schon vernetzt. Und wir sehen, wir haben heute alle Spracherkennung in der Cloud, ja, Alexa und Konsorten. 2015 haben wir einen sehr netten Security von einem Samsung-Fernseher gehabt. Der hat einfach den Audio-Stream aus dem Wohnzimmer 24 Stunden während der auch wenn der Fernseher offline war, also Standby war, zu einem Cloud-Server der Firma übertragen. Das sind so die Beispiele, die man dann, die so ab und zu mal immer wieder herausstechen, weil sie so für mich teilweise unvorstellbar sind. Und was diese Devices alle haben, sie haben sehr geringe Bandbreite. Und wenn ein Gerät geringe Bandbreite hat, dann ist es schwierig, ein Security-Update, der doch viele Daten hat, dort in absehbarer Zeit, also in geringer Zeit draufzubringen. Das heißt, viele von den Geräten sind überhaupt nicht updatebar und wenn, dann wird es oft nicht gemacht. Und ich habe schon gesagt, das ist so ein Bericht von so einer Security-Konferenz in einem RFC, interessanterweise, für solche Embedded Devices. Und die sagt eben, es gibt Moore's Law, wirkt in diesem Bereich nicht, weil man im Embedded Space die Verbesserungen, die man durch Moore's Law hat, typischerweise da rein investiert, dass man die kleiner macht und energiesparender. So schauen diese Netze typischerweise aus. Es ist ein sogenanntes Mesh-Network. Das heißt, wir haben oben irgendwo ein oft drahtgebundenes Internet und dann haben wir sogenannte Edge-Router. Das sind die Geräte, die von der Kante des Internets sozusagen in dieses Funknetz übertragen. Und im Funknetz haben wir Verbindungen, die halt zwischen diesen einzelnen Geräten sind und die können sich dynamisch ändern. Also der könnte zum Beispiel dann darüber, wenn der in Funkreichweite ist, und dann kann das Netz sich selber optimieren, ein sogenanntes Mesh-Network. Und diese Geräte sind im Kommen. Wir haben jetzt die ganzen Standards, die man dafür braucht, eigentlich im Internet seit ein paar Jahren. Und bei uns ist das jetzt noch nicht so intensiv, aber über dem großen Teich steigt das gerade sehr und wir sehen es bei uns auch schon. Also das kommt, das sind so ganz kleine Geräte, die eben Feuchtigkeit messen, Luftfeuchte, Thermostat, dass ich halt alle Haushaltsdinge, die man so hat, vernetzen kann, weil diese Geräte eben sehr easy zu installieren sind und wenn sie sich mal die Protokolle gleich sind, dann kann man relativ einfach damit kommunizieren. Kleiner Ausflug in die Protokolle, die da so zur Verfügung stehen. Das ganz dunkelblaue kann man hier praktisch nicht lesen. Das heißt beides mal 802.15.4, also das ist der Physical Layer. Da kommt auch oft inzwischen Bluetooth Low Energy zum Einsatz. Und wir als Informatiker hat man so im Netzwerkbereich eben so eine Aufteilung in Schichten. Das heißt, wir haben ganz unten die Physik. Das ist, wenn das Funk ist, spezifiziert das, auf was für einer Frequenz passiert das, wie werden die einzelnen Bits auf dem Funk irgendwie übertragen. Das kann aber auch, wenn das eine leitungsgebundene Sache ist, dann beschäftigt sich die Physik hier, welche Stecker verwendet werden, welche Spannungen und Ströme werden verwendet, um die Bits zu kodieren und so weiter. Also das ist die Physik. Dann haben wir den Data Link. Das beschäftigt sich im Wesentlichen mit einem Link zwischen zwei Geräten. Wie komme ich von da nach da? Und wie schauen da die Pakete aus? Und gibt es da Bestätigungen oder was gibt es da? Dann habe ich vorher Six-Low-Pan erwähnt. Das ist so eine Zwischenschicht. Der habe ich jetzt mal in Anführungszeichen 2,5 gesagt, weil sie weder auf den Layer 2 noch auf den Layer 3 richtig passt. Die passt quasi das 802.15.4 für IPv6 hier an, also für IP. Und IP ist Internetprotokoll, also das, was wir alle verwenden, wenn wir websurfen. Und darauf gibt es typischerweise zwei Protokolle. UDP ist ein Protokoll, was nur einzelne Datagramme übertragen kann, also immer ein Stück Daten ohne Bestätigung. Und TCP ist was, was wir so verwenden, wenn wir websurfen. Da wollen wir, wenn wir eine Webseite anschauen, dass die ganze Webseite bei uns fehlerfrei eintrudelt. Und dafür wird TCP verwendet. TCP ist aufwendiger. Das heißt, wir sehen das auf solchen Constraint Devices nicht, sondern eher UDP. Und dafür gibt es dann für das IoT dieses CoAP-Protokoll, was ich links oben, das ist Anwendungsprotokoll. CoAP steht für Constraint Application Protocol, also für solche Constraint Devices. Das kann Ähnliches wie HTTP, nämlich GET, PUT, POST, also solche Methoden für die Leute, die da eher aus der Technik kommen, und kann also so ein REST-API auf UDP zur Verfügung stellen. So, und jetzt gehe ich so die Layer nach oben und schaue mir an, weil was man ja gerne hat, wenn man so ein Netz aufbaut, ist die Security. Und Security stellt man üblicherweise dadurch sicher, dass halt in diesen Netzen, weil das ist ja ein Funknetz, das kann sonst jeder abhören, dass also in dem Funknetz irgendwie verschlüsselt kommuniziert wird. Und es stellt sich raus, dass halt diese Verschlüsselung auf jedem dieser Layer im Prinzip passieren kann. Sehen wir mal auf dem Layer 1, also auf der Physik. Da ist mal wichtig, oft, wenn man solche Geräte hat, man kann zum Beispiel sowas verwenden, um die Gartenbewässerung zu steuern, dann habe ich solche Geräte im Garten und dann ist es für einen Angreifer, der in meinen Garten geht, relativ einfach, so ein Gerät unter Kontrolle zu bringen und deswegen ist hier die Physik wichtig. Das heißt, die Security darf nicht auf ein einzelnes Device hier so sein, dass nicht jemand das mitnimmt und damit in mein Netz eindringt. Auf dem Layer 2 könnte man Verschlüsselung machen, aber dann ist auf jedem Knoten das Ding im Klartext. Also jeder dieser Knoten, Layer 2 heißt nur Link. Das heißt, der schickt an den verschlüsselt, der packt es aus und schickt es dann an den wieder verschlüsselt, aber hier liegt es im Klartext vor. Das ist also auch was man nicht unbedingt will. Layer 3 ist sehr gut standardisiert. Das ist IPsec, nennt man das auch. Also da verschlüsselt man einfach IP. Leider ist da das Internet Key Exchange Protokoll so komplex, dass man das auf so einem Constraint Device praktisch nicht implementieren kann. Es wird einfach zu groß. Layer 4 ist die Transportschicht. Das kennen wir alle als HTTPS. Wenn wir surfen und mit unserer Bank verbunden sind, haben wir hoffentlich HTTPS. Und für UDP gibt es das Analoge, das ist DTLS, also Datagram TLS. Und auch hier hat es zu viele Optionen und macht insbesondere den Verbindungsaufbau und diesen State, den man für so eine DTLS-Verbindung erhalten muss, ist sehr groß, sodass so ein Constraint Device damit auch nicht gut umgehen kann. Das heißt, inzwischen ist die Verschlüsselung auf Layer 7 gewandert. Da gibt es jetzt seit diesem Jahr der RFC, der da oben zitiert ist, OSCore ist von Oktober 2019, also wirklich ziemlich frisch, Anfang des Monats rausgekommen. Und hier werden wir sehen, dass also quasi die Verschlüsselung auf dem Layer 7 passiert. Das heißt, man kann im Core-Protokoll wieder verschlüsselte Daten übertragen. Was passiert, wenn das nicht gewährleistet ist? Letztes Jahr habe ich das genauer dargestellt. Philips Hue hatte ein Problem. Das waren solche Constraint Devices. Das sind so farbige Glühbirnen, die über Bluetooth, über Zigbee kommunizieren. Und die Angreifer haben zwei Dinge herausgefunden. Man kann die Dinger pairen. Also normalerweise muss man die Lampe neben die Basisstation legen und die ins eigene Netz integrieren. Das geht nur, wenn die Lampe merkt, dass die Funkfeldstärke relativ groß ist. Die haben herausgefunden mit ein paar Tricks, dass nicht alle Telegramme diesen Check hatten, dass man das Pairing auch einfach beliebig weit, soweit der Funk halt reicht, machen kann. Das heißt, ich kann meinem Nachbarn die Lampe stehlen und sie ein- und ausschalten. Dann haben sie herausgefunden, dass es einen Software-Upgrade-Key gibt und mit diesen Zutaten hätten sie einen Wurm schreiben können, wo sie einfach eine Software machen, die jede Lampe in Funkreichweite mit einer neuen Software versorgt. Und dann hat diese Lampe den Wurm und infiziert wieder alle Lampen in Funkreichweite und breitet sich, soweit sie halt kann, aus. Sie haben ausgerechnet, dass Philips genug Lampen in Paris verkauft hätte, dass das alle Lampen in Paris erwischt hätte, wenn sie das gemacht hätten. Und man sieht, dass sowas ganz schön, ja, also spektakuläre Fails haben kann. Was kann man jetzt mit so einer geohnten Lampe machen? Man kann dem Nachbar das Licht ausschalten, habe ich schon gesagt. Und es sind aber auch neue kreative Angriffe möglich. Also ich kann Epilepsie auslösen mit bestimmten Lichtblitzen. Ich kann durch viele Lampen, wenn ich sie gleichzeitig ein- und ausschalte, die Elektrizitätsversorgung angreifen. Ja, wenn ich alle Lampen auf einmal ausschalte, dann schaltet sich möglicherweise auch das Kraftwerk ab. Ich kann über die Lampen durch leichte Helligkeitsschwankungen Informationen aus geschützten Bereichen rausbringen. Da haben sie auch ein Beispiel gemacht. Das schaut dann mit so einem Teleskop, können sie dann Informationen übertragen. Und das war dann ein Invited Talk über Extended Functionality Attacks, nennen sie das. Also man kann entweder die Funktionalität, die das Device ursprünglich hatte, komplett ignorieren. Das war das Beispiel vorhin mit den Webcams. Man kann die Funktionalität reduzieren. Das war das, wenn ich dem Nachbarn das Licht ausschalte. Ich kann sie misusen. Also das war das Beispiel mit der fotosensitiven Epilepsie. Also Angriffe machen, an die vorher niemand gedacht hat. Und ich kann Extended Functionality machen. Das war eben dieses Beispiel mit der Informationsübertragung. Und diese Dinge werden getan und ich behaupte jetzt, dass halt es sehr schwierig ist, wenn ich der Entwickler von so einer Lampe bin, vorauszusehen, was sich Menschen ausdenken, was man mit so einer Lampe alles machen kann. Das heißt, diese ganzen Security-Probleme vorauszusehen, ist extrem schwierig, wenn nicht unmöglich. Andere Beispiele, Stromzähler ist auch so ein Beispiel. Die Stromzähler haben die Abschaltung des Haushalts eingebaut. Das heißt, man kann remote den Haushalt vom Strom trennen. Und wenn jetzt solche Stromzähler infiziert werden und alle gleichzeitig ausgeschaltet werden, dann haben wir wieder die Gefahr eines Blackouts. Wir haben in Autoelektronik gesehen, dass man über den Unterhaltungsbus, das ist der Most-Bus, auf den CAN-Bus kann. Das heißt, ich kann über Schadsoftware im Radio oder in dem Telefonteil eines Autos auf die Bremse zugreifen und eine Vollbremsung auf der Autobahn oder Ähnliches auslösen. Ist demonstriert worden, also live demonstriert worden, dass sowas geht. medizinische Geräte, dort haben wir vor allen Dingen das Problem, sie werden Safety zertifiziert. Dann funktioniert das Gerät, es ist geschützt für random Ausfälle, die sich auf die Physik beziehen, aber nicht gegen Security-Angriffe. Das heißt, wenn jemand Zugriff hat im Netz vom Krankenhaus, kann er echt böse Dinge tun. Ja? Und das Paradoxe ist jetzt, die Zertifizierung des Geräts verhindert, dass man sagt, okay, dann machen wir halt ein Security-Update, der dieses Problem fixt, weil sonst muss ich das ganze Gerät rezertifizieren. Viele Geräte funktionieren nur noch mit der Cloud. Dazu muss ich an dieser Stelle und in diesem Publikum wahrscheinlich wenig sagen. Wir haben also zwei Ansätze für Safety und Security. Entweder es gleich am Anfang das erste Mal richtig zu machen und zu zertifizieren. Das funktioniert bei Safety. Ja, da können wir das. Also wenn wir ein Auto bauen, können wir das. Aber wir alle wissen, dass es bei Security halt nicht funktioniert. Das heißt, wir machen, die Idee ist zwei, wenn man es halt nicht geschafft hat, das auf Anhieb richtig zu machen, dann macht man ein Update. Und diese beiden Welten treffen im Moment etwas aufeinander. Wir wissen, wie man es richtig macht bei Safety, aber nicht bei Security. Und wir sehen auch, und das habe ich vorher bei diesen Extended Functionality Attacks versucht zu sagen, dass es halt extrem schwierig ist, vorauszusehen. Und wir wissen aus der Kriegsführung, dass es immer wieder neue Ideen gab, wie man Dinge angreifen kann. Ja. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht für die Frage der Security bei Computern. Das heißt, es ist nicht eine beschränkte Anzahl von Bugs, die diese Geräte haben, sondern wir haben kreative Leute, die drüber nachdenken, wie man diese Dinge angreifen kann. Und es werden immer neue Dinge entdeckt. Und die sind halt oft überraschend. Was kann man tun? Man kann Zertifizierung für die Safety verwenden. Und eine Rezertifizierung dadurch schnell machen, dass man die ganzen Tests, die man macht, automatisiert. Dann ist auch die Rezertifizierung deutlich billiger. Und dann muss man, wenn man Security-Modifikationen macht, nur diese Tests neu machen. Und dann hat man wieder ein zertifiziertes System. Das ist also so die Idee, die sich so gerade materialisiert. Letzte Folie von Bruce Schneier. Also diese Frage, ist es gut? Wir haben einen Haufen verschiedene Security-Anforderungen und sehen alle möglichen Dinge von Erpressung bis zu potenziellen Massentötungen und so weiter. Und seine Frage ist halt, ist es eine gute Idee? Wir sind sozusagen im Moment in so einer Flitterwochenphase, wo wir alles ans Netz hängen. Er sagt da, connect it all, in Anspielung auf Snowdens Motto, dass die NSA hat, collect it all, dass sie alle Daten sammeln. So schließen wir halt zurzeit alles ans Internet an. Und er sagt halt, dass das keine gute Idee ist und dass wir da bald drauf kommen werden. Mein Favorite ist, ich will nicht, dass mein Auto am Internet hängt. Ja? Also dieses Beispiel, dass jemand remote die Bremse auslösen kann oder halt verhindern kann, dass ich bremsen kann, ist, finde ich, sehr scary. Ja? Aber es gibt natürlich einen Haufen andere Dinge. Gut, danke vielmals erstmal für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?
Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Genau.
Vielleicht kurz eine Meinung oder eine Frage. Was hältst du von Zertifizierung? Weil für mich persönlich ist Zertifizierung nicht der heilige Gral, weil selbst wenn jemand zertifiziert ist, heißt nämlich, dass es irgendwie secure ist oder safety ist. Das hat man letztens wieder mit Kryptokarten gesehen, dass die Krypto kaputt ist, auch wenn es sogar zertifiziert ist. Was ist deine Meinung oder dein Approach?
Ja, also ich glaube mal prinzipiell, wir sehen speziell in der Open-Source-Welt, dass sehr gute Software ohne jegliche diese diesbezügliche Prozesse zustande kommen kann. Allerdings hat auch die Open-Source-Welt mit der Zeit Prozesse entwickelt. Also wir haben Git, wir haben Bug-Tracker und so weiter, die auch in guten Projekten verwendet werden. Das heißt, es gibt eine gewisse Korrelation zwischen dem Prozess und dem Outcome. Und insofern haben solche speziell prozessbasierte Zertifizierungen einen gewissen Sinn, speziell für die Leute, die sich nicht auskennen. Aber ich gebe dir recht, das ist eine Korrelation. Das heißt, du findest sowohl Leute, die zertifiziert sind und totalen Schrott gemacht haben, was die Zertifizierungsstelle halt in dem Fall zufällig nicht gefunden hat, und umgekehrt, du findest Leute, die nicht zertifiziert sind und einfach gute Software machen. Ja. Und noch schlimmer ist Zertifizierung eines Produktes, das man dann nicht mehr ändern darf. Das habe ich hier ja jetzt erwähnt.
Das ist halt Medizintechnik.
Das heißt, die Hybris zu glauben, dass man Security so machen kann, dass man ein Gerät einmal baut, dann zertifiziert und dann ist es für alle Zeit sicher. Ich glaube, das können wir uns jetzt und hier abschminken, das spürt's nicht. Ja. Das können wir nicht. Also ich habe das versucht mit diesen Extended Functionality Attacks. Du würdest dir nicht vorstellen, wenn du der Designer von der Glühbirne bist, dass irgendjemand diese Glühbirne benutzt, um aus einer gesicherten Umgebung, Geheimhaltung und so weiter, Informationen nach draußen zu übertragen. Ja? Das kannst du beim Design nicht vorhersagen, behaupte ich. Ja? Und deswegen glaube ich, dass diese Security-Angriffe, die du siehst, heute... Wir haben welche, die, das sind Dauerbrenner, ja, Buffer Overflows und so weiter. Ich glaube, dass man da echt was tun kann, ja, dass das zurückgeht. Aber wir sehen gerade jetzt mit diesen CPU-Problemen, die wir jetzt haben, also dass wir neue Probleme finden, ganze neue Klassen von Security-Problemen, die vor ein paar Jahren niemand gesehen hat. Ja. Von daher, nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Zertifizierung mit dem Ziel zu sagen, dieses Gerät ist jetzt sicher, wenn das Gerät an einem Netzwerk hängt und sei es auch ein Funknetz, was nicht mal Internet ist, ja, wie die Philips Hue-Lampen, won't work. Ja.
Siehst du in naher Zukunft irgendwie auch eine Wende in der IT-Health-Welt, weil da ist das Problem halt, wird einmal zertifiziert und man darf es nicht mehr ändern, ob da...
Ich glaube, es steigt die Awareness, aber wir sind noch von der Lösung immer noch entfernt. Aber es gibt einige Leute, die sich mit dem Thema jetzt beschäftigen, weil man halt sieht, dass... Und ich glaube, es muss erstmal was passieren. Ja? Also, dass jemand einen Patienten im Krankenhaus ermordet über irgendwelche Angriffe auf die IT-Infrastruktur, ist, glaube ich, mir ist kein Fall bekannt, aber... Ja, es ist in einigen Fällen sehr nah dran.
Ja. Ich glaube, dass da insgesamt ein anderer Aspekt auch einfach fehlt und das ist eine reine Designfrage. Denn wir haben 2009 mit dem Configure gesehen, was passiert, wenn man Medizingeräte zertifiziert und keine Updates einspielt. Nur war da das Problem auch ein anderes, nämlich, dass es eigentlich keinen nachvollziehbaren Grund gibt, ein Embedded Windows für einen CT-Scanner mit zu zertifizieren. Der einzige Sinn dieses Gerätes war, also dieses
Windows-Systems. Oh ja, doch.
Nein, der einzige Sinn
war. Bei der Safety ja.
Noch nicht mal bei der Safety, weil es einfach nicht notwendig ist, ein Windows-Gerät dazu zu nehmen, die CT-Daten rauszuspielen. Das ist eine reine Write-Only-Schnittstelle, wo auf der anderen Seite etwas sitzen muss.
Ja,
ja und,
aber es gibt eben leider auch Geräte, wo das Windows Teil des Systems ist. Ja? Und das sind dann teilweise Geräte, die halt noch ein Windows, ich weiß nicht, wie das Zeug früher hieß, du weißt, was ich meine, haben und nicht upgradebar sind, weil man sonst, und da sehe ich, ja, da muss man sich echt einen Pfad überlegen, wie solche Dinger regelmäßig abgegradet werden können und diese Zertifizierung nicht verhindern, weil deswegen habe ich das Terraq 25 Beispiel gebracht, weil es halt Geräte gibt, wo der Computer essentiell für die Safety ist. Und da möchte ich schon, wenn ich mich in das Gerät reinlege, dass sich jemand anders das noch angeschaut hat. Ja.
Das außer Frage. Nur gibt es keinen Grund, das nach außen zu exponieren. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass es einen amerikanischen Elektroautohersteller gibt, der es zum Beispiel geschafft hat, das CAN-Bus-System einigermaßen intelligent mit einer Art CAN-Bus-Firewall vom Multimedia-System zu trennen. Was durchaus ein Ansatz ist, der in eine Richtung geht, wo man sagt, ja, wir haben die Attack-Surface minimized, indem wir einfach hergegangen sind und nicht jede Komponente, die zufällig in ein System eingebaut ist, nach außen exponieren.
Ja, und ich behaupte auch, also diese Frage der Privacy bei Automobilen, die am Netz hängen, ja, ist ja eine ganz eigene. Das müsste man ja sich mal nochmal genauer anschauen. Ja, du kannst ja einen, also ich weiß von jemand, der hat gesagt, ich zu Mercedes, ja, ich unterschreibe euch das nicht. Und dann haben sie gesagt, dann kriegst du das Auto nicht. Verkaufen wir dir nicht, ja. Such is life, ja. Und das sind natürlich Beispiele, die extrem sind, aber wo die Privacy-Aspekte echt eine Rolle spielen. Ja, ja, also und abgesehen davon, man kann es natürlich besser machen, aber es kostet Geld und dann ist wieder, wie viele Autos baut ein Hersteller? Und dann hast du natürlich wieder dieses Problem, dass sich jeder Euro mal eine Million rechnet, ja, den du da reinsteckst. Und ja, gut.
Vielleicht nur ein Hinweis. Also die FDA hat in den letzten Monaten ja haufenweise Herzschrittmacher und Insulinpumpen zurückgerufen, weil man die nämlich irgendwie auf eine Distanz bis zu 30 Meter wohl angeblich mit dem Handy einfach umprogrammieren kann. Ja. Das heißt, man kann Leute umbringen. Und was ich sehr spannend...
Die haben teilweise einen Defibrillator eingebaut, den kannst du auslösen.
Genau.
Ja?
Genau. Und Wahnsinn. Das Spannende, was ich finde, ist, dass der US-Politiker Dick Cheney, der hat ja dann irgendwann mal einen Herzschrittmacher gekriegt und der hat sich einen einbauen lassen, der von allem abgeschnitten war. Ja. Also alle Funktionen hat man ausgeschaltet, weil man Angst hatte, dass er umgebracht wird. Ja.
Na, er hatte nicht ganz unbegründete Ängste. Gut, danke.
Wir haben Zeit. Wenn ich das richtig sehe, meinst du Privacy, also die Gefahr von Datenabfluss und Safety und auch Security, die Gefahr, dass Internet of Things Devices von außen her beeinflusst werden. Prinzip ist zwar ein Problem, aber prinzipiell ein Problem, das handelbar ist, mehr oder weniger, ist also ein technisches Problem, wo man halt drauf schauen muss. Aber das ist keine grundsätzliche Kritik am Internet of Things.
Im Gegenteil, ja, sondern also ich bin ein Fan von einigen, also ich hoffe, dass ich später mal auf solche Ambient Assisted Living Dinge zugreifen kann. Ja. Und ich bin auch ein Fan von Home Automation, wenn ich sie halt selber baue, habe ich auch weniger diesen Economy of Scale Effekt, dass mich irgendjemand angreift, weil meine Software Bugs sind meine. Ja. Aber es ist natürlich das Risiko, dass du Firmen hast, die halt sehr schnell sehr viel Zeug auf den Markt werfen und eben nicht auf die Qualität schauen. Und wir alle, weiß ich nicht, ob wir bereit sind, das, was es kosten würde, diese Geräte dann regelmäßig abzugraden. Und halt, weil jedes Gerät, wenn es eine Zeit lang in Betrieb ist, entwickelt, hat Security-Probleme, die schon vorher drin sind, die halt im Laufe der Lebensdauer von dem Gerät entdeckt werden. Und die sollte man beheben können. Philips als gutes Beispiel, die haben diese Bugs gehabt, aber die haben von Anfang an einen Update-Mechanismus vorgesehen. Das heißt, man kann so einer Lampe eine neue Firmware verpassen, über Funk. Ja?
Wenn wir jetzt in einer der besten aller Welten lebten, wo also das weitgehend und mit gutem Willen beherrschbar ist, ist es aber nicht so, dass durch Internet of Things auch neue Machtstrukturen und Verhältnisse entstehen,
wo Google alles strebt
secure stark. Und safety und privacy-konform ist, dass also alles technisch richtig läuft, aber wir trotzdem in eine Welt hineinlaufen, die wir uns eigentlich nicht mehr wünschen.
Ja, also Voraussagen sind schwierig, besonders wenn es sich dabei um die Zukunft handelt. Aber ja, natürlich, wir haben das Problem, Google strebt mit diesem mit seinen Projekten ja genau in diese Home-Automation-Schiene. Ja? Apple arbeitet da dran. Und natürlich, wenn ich meine Home-Automation-Sachen, wir haben heute einen Vortrag hier, einen sehr guten gehört, wie man überhaupt was am Handy alles abfließt und wie man das ein bisschen in den Griff kriegen kann. Sobald ich Home-Automation habe und meine ganzen Sensorik da im Heim in die Google Cloud fließt, bin ich noch viel transparenter als heute. Das können wir uns wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen. Ja? Und ich meine, im europäischen Raum ist das Bewusstsein ein bisschen größer. Ich bin auch immer, ich entwickle selber so an einem Open-Source-Projekt, das sich mit IoT beschäftigt mit. Und wir sind dann ab und zu auf Messen und die Hauptfrage, die gestellt wird, ist, geht es dann eh nicht zu Google? Die Leute wollen das nicht, ja. Also zumindest die Leute, die auf solche Messen gehen. Ich habe da natürlich meine eigene private Bubble, in der ich mich bewege. Aber Es gibt sehr viele Menschen, die das nicht wollen. Ja, aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die ihnen heute das am Handy völlig wurscht ist, ja, die einfach ihre, mit ihren Daten bezahlen für irgendwelche Gratis-Services und da halt eben dieses so oft gehörte, ich habe ja nichts zu verbergen. Ne? Also diese Frage zu beantworten, finde ich schwierig. Und man kann sich heute schon vor vielem schützen. Ja? Also ich hätte zum Beispiel ich würde gerne, wenn ich ein Smartphone hätte, das komplett ownen. Und nachdem mir das bis jetzt zu viel Aufwand war, habe ich halt immer noch ein Feature-Phone. Ja? Und damit, das weiß ich, dass das meine Adressdaten, die da drauf sind, was nur Telefonnummern sind, sicher nicht irgendwohin überträgt. Aber meine Daten liegen, weil ich Bekannte habe, sicher auch bei Facebook. Ja? Weil irgendjemand hat meine Nummer, hat meinen Namen, also meine Telefonnummer und meine Adresse und so weiter. Muss ich mir keine Illusionen machen. Ja. Also das ist auch das Problem, dass das Ganze sich natürlich nicht, wenn ich mich entscheide, diese Daten nicht zu liefern, liefert trotzdem möglicherweise jemand anders die Daten über mich. Also ich habe zum Beispiel neulich gesehen, dass Leute wissen, dass Telefone wissen, wo sie sind, weil irgendein Telefon mein WLAN zu Hause mit den GPS-Koordinaten zu Google hochgeladen hat. Und damit weiß jetzt jeder, der mein WLAN sieht, wo er sich befindet. Also das sind so Sachen, da kann ich kein Opt-out machen. Ja. Gut, kann man ewig weiter diskutieren. Merci jedenfalls.
Vielen herzlichen Dank an Ralf Schlatterbeck für den interessanten Vortrag.